ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Oliver Kneip, Werbetexter und Buchautor. Und es gibt eine Menge zu besprechen über Alzheimer. Erstmal guten Morgen, herzlich willkommen bei Leute.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir müssen, oder ich muss jetzt irgendwie öfter mal einen Begriff in den Mund nehmen, der normalerweise nicht ins Radio gehört, nämlich Arschloch, weil dein Buch heißt Alzheimer, Arschloch, Algarve. Das müssen wir kurz klären. Alzheimer betrifft deine Eltern, vor allem deine Mutter.
Genau.
Wie geht's dir heute?
Wie es einem mit Alzheimer so geht, schlecht und gleichzeitig auch ein bisschen gut. Also sie hält sich einigermaßen wacker, aber der Krankheitsverlauf schlägt schon mit voller Härte zu. Mhm. Sie ist natürlich jetzt auch, das Schreiben des Buches und die Reise in dem Buch liegen schon so lang zurück. Also ich glaube, so alle 6 Monate fühlt sich so ein Alzheimer-Mensch irgendwie nochmal komplett neu an, in einem komplett neuen Stadium der Krankheit, sage ich mal. Also sie ist gar nicht mehr der Mensch, der sie zu der Reise war. Und damals dachten wir schon, oh, das ist aber schwierig. Mhm. Das erreicht dann immer wieder neue Level.
Damit sind wir beim dritten Teil des Buchtitels Algarve. Also es geht um eine große Reise, die du mit deinen Eltern gemacht hast, an die Algarve. Da haben wir viel Gesprächsstoff. Und in der Mitte des Buchtitels steht der Begriff Arschloch. Der wiederum passt zu Alzheimer. Wie ist das genau zu erklären?
Genau. Also das hat mehrere Facetten. Die erste Grundidee, und so wie ich es oft mit Freunden kommuniziere, wenn wir darüber reden, nennen wir die Krankheit gerne Arschlochkrankheit, weil sie ist wirklich fies. Also sie ist wirklich wie ein Mensch, der ein Arschloch ist, der andere ärgern will. So fühlt sich die Krankheit irgendwie an. Das macht die mit einem Menschen. Und zum Zweiten steht sie symbolisch, sinnbildlich für das Vokabular, das sich stark ändert bei erkrankten Menschen. Muss nicht, aber kann, kommt häufig vor. Und es wären auch Begrifflichkeiten wie Arschloch, die meine Mutter jetzt früher nicht unbedingt im täglichen Alltag, vor allem auf mich, angewendet hätte. Aber mit der Krankheit kommt das eben. Da ist man dann auch gerne mal das Arschloch als Sohn, wenn man irgendwas verlangt, was die Person nicht will. Gerade jetzt vor 2-3 Tagen auch wieder, aber dann lacht man auch mittlerweile gemeinsam drüber, das ist okay. Aber dieses derbe Vokabular, dafür steht das Arschloch im Titel sinnbildlich, denn das erste Mal, wenn das passiert, wenn die Mutter mit einem ernsten Blick, du Arschloch, jetzt ist das Wort echt oft gefallen, zu einem sagen.
Hilft nichts.
Tut mir auch leid. Dann ist das schon ein Moment, man schmunzelt ein bisschen, aber innerlich ist man schon verletzt, muss dann mit sich diesen inneren Dialog führen, dass es ja die Krankheit ist und nicht die Mutter, die das gerade zu einem gesagt hat. Ja, und deshalb ist dieses Wort ja durchaus mit in den Titel rein, weil es irgendwie wichtig ist. Ja.
Diese Reise habt ihr vor ein paar Jahren gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, 2023 war es, glaube ich. Ne? Also du, deine beiden Eltern, deine Mutter mit Alzheimer, dein Vater geistig gesund, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, aber auch jetzt natürlich alt und nicht mehr so ganz furchtbar topfit.
Genau.
Und es war dabei Tobi, der Hund.
Tobi, der Hund war dabei, unser Therapiehund, genau. Ja. Und Steffi und ihre Familie haben uns in Portugal quasi erwartet und in Empfang genommen.
Steffi ist deine Frau, Tobi ist dein Hund.
Genau.
Und wie kamst du auf die Idee, mit den Eltern so einen Trip zu machen? Also mit dem Auto auch noch. Ich meine, nach Portugal fahren, das sind ja 2000 Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, also, wenn nicht noch ein bisschen mehr.
Bis in den Südwesten, was unser Endziel war bei der Familie meiner Frau oder bei unserer Familie, sind 2750 ungefähr Kilometer.
Fährt man ein paar Tage und ein paar Nächte, also die fährt man nicht, sondern die ruht man sich aus. Das ist ja schon für einen gesunden Menschen der reine Stress und für Eltern in dem Alter, dann auch mit diesem Krankheitsbild, doch mutmaßlich erstmal der große Stress. Was hat dich bewogen, trotzdem so eine Reise zu planen, dann auch durchzuziehen?
Also es lag daran, dass ich ja selber vorher 5 Jahre lang ein Lebensmodell hatte, was Arbeiten und Reisen verbunden hat. Also ich bin 5 Jahre mit dem Van durch Europa gereist und nachdem ich dann 2020 Steffi, meine jetzige Frau, in Portugal kennengelernt habe, war Portugal somit das Land, in dem wir dann am meisten Zeit verbracht haben. Und ich konnte meine Eltern irgendwie nur über Bilder und Videos immer daran teilhaben lassen. Und die waren einfach so begeistert, dass ich dachte, es wäre einfach wirklich toll, die beiden mal mit dahin zu nehmen. Die sind früher viel gereist, das ist dann aber so vor 15 Jahren einfach mal komplett eingerissen. Auch kürzere Trips in Deutschland haben sie nicht mehr gemacht. Und ich dachte, die beiden müssen nochmal so ein bisschen, nochmal ans Meer, nochmal ein ganz anderes Land, andere Sprache, anderes Essen, andere Luft. Und dann hat sich natürlich Portugal stark angeboten. Plus zu dem Zeitpunkt wussten Steffi und ich schon, dass mit uns ist durchaus ernst und unsere Familien sind sich auch noch nie begegnet.
Okay, da wart ihr noch nicht verheiratet, mittlerweile seid ihr es schon. Und wie man sonst so, sagen wir mal, die Familien einander vorstellt, auch die neuen Partner, habt ihr das sozusagen miteinander verbunden?
Genau, dann dachten wir machen diese Reise, wir zeigen den beiden, oder ich wollte auch ihnen unbedingt das Land zeigen, dass ich mich neben Steffi auch so ein bisschen verliebt hatte. Also Portugal hat es mir schon auch angetan. Und vermutlich werden wir dann irgendwann mal unseren Lebensabend da verbringen. Und von daher dachte ich, das müsste ich mit meinen Eltern unbedingt.
Lebensabend klingt gut, sagt ein jetzt 42-Jähriger. Das ist mal eine gute vorausschauende Planung. Und macht alles Sinn, was du sagst. Aber ich hätte jetzt gesagt, okay, das kann man auch mit dem Flugzeug machen. Also runterfliegen, Mietwagen und dann auch Portugal zeigen. Du hast dich für die Variante entschieden mit 4 Tage Autofahrt. Warum?
Ja, ja. Also es waren 5 Fahrtage, glaube ich.
5 sogar.
Insgesamt, ja. Mhm. Das lag auch so ein bisschen an meinem Lebensstil vorher. Fliegen mag ich generell gar nicht so gerne. Und fahren entspannt mich, fahren tut mir irgendwie gut. Also das, für mich war das Fahren jetzt nicht die Herausforderung, für meine Eltern natürlich schon. Das hat mich auch am meisten beschäftigt. Halten die das so lange im Auto aus über so viele Tage? Aber dann kam noch dazu, dass Planung mit meiner Mutter in ihrem Alzheimer-Zustand auch zu dem Zeitpunkt 2023 schon extrem schwer waren. Also ich habe dieses Szenario im Kopf ganz oft durchgespielt. Wir müssen nach Frankfurt zum Flughafen. Wir müssen da einen Flieger erwischen. Wir müssen durch ein Check-in, Security, durch all diese Dinge. Und ich habe uns einfach in meinem Kopfkino nie diesen Flieger schaffen sehen. Weil das einfach, das Leben ist sehr chaotisch zu dem Zeitpunkt, weil wir uns alle noch nicht so sehr an die Krankheit gewöhnt hatten und noch nicht so routiniert waren. Und dann dachte ich, okay, wir sind ja völlig stressfrei und haben gar keinen Zeitdruck, wenn wir einfach mit dem Auto runterfahren. Damit meine Eltern aber nicht zweimal nach gut 10 Tagen Aufenthalt nochmal die Strapazen haben mit dem Fahren, fliegen wir dann zurück. Mhm. Denn dann habe ich meine Frau dabei, die Familie meiner Frau, einfach ganz viele helfende Hände. Plus, man muss nicht mehr einpacken, also diesen ganzen Packwahnsinn hat man auch nicht, sondern wir kommen ja schon mit gepackten Taschen und fliegen mit denen noch wieder zurück. Also der Aufwand war um einiges geringer und überschaubarer und den habe ich mir dann oder uns zugetraut. Und so kam es, dass wir runtergefahren und hochgeflogen sind, ja.
Du hast angedeutet, du warst 5 Jahre im Van unterwegs, hast drin gelebt, als Werbetexter auch gearbeitet. Also was für ein Traum, als Werbetexter kann man ja irgendwo arbeiten, vielleicht sogar mit Blick aufs Meer noch besser als in einem Büro, dass einem dann noch mehr Ideen einfallen, die man dann den Kunden sozusagen verkaufen kann. Also ein Traum von einem Leben, würden viele sagen, die so eine Unabhängigkeit auch zu schätzen wissen. Bei dir war es so, du hast das jetzt nicht so ganz, wie soll ich sagen, freiwillig schon gemacht, aber nicht so ganz ohne Grund, eigene Gesundheit reichlich ramponiert.
Ja, das stimmt. Also einer der Beweggründe war, mehr frische Luft, vor allem Meeresluft und Bergluft schnuppern zu können. Das lag an mehreren Lungen-OPs. Die letzte 2019, eine große OP, und da hat mir dann der Arzt gesagt, du gehörst eigentlich ans Meer oder in die Berge. Und da die Idee schon so diffus in mir drinne war, dieses digitale Nomadentum und im Van zu leben und zu arbeiten, hat sich das für mich so ein bisschen wie, ja, so ein Schubser in diese Richtung nochmal angefühlt. Und dann auch noch von einem Arzt. Ne?
Dann lässt man sich da auch mal gerne drauf ein, ne? Würde ich sagen.
Wenn der Mann das sagt, dann.
Ja, dann sollte man das tun.
Stimmt das auch.
Du hast das auch als Buch verewigt. Ein Zimmer, Küche, Bad. Wobei genau. Bad mit, also wie Vollbad, nicht mit BAD, sondern BART. Den Vollbad trägst du heute noch. Genau. Untertitel: Die Kunst des stilvollen Verwahrlosens. Das ist was Gutes?
Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ein bisschen reißerischer Untertitel, um eigentlich zu sagen, dass es im Leben viel um Reduktion gehen kann. Und man findet raus, wenn man im Auto lebt und wenig hat, was man alles nicht braucht. Und dieses Verwahrlosen ist eigentlich eine ganz romantische Idee, die auch für mich wirklich funktioniert hat. Wenig besitzen, wenig Verpflichtungen außer der Arbeit und ein bisschen den Alltagsdruck hinter sich lassen. Und das klappt, wenn man halt in einem Van am Strand parkt, ganz gut.
Aber jetzt nicht mehr. Schade eigentlich.
Das ist sehr schade, ja.
Warum?
Also der Hauptgrund sind die Eltern tatsächlich. Okay. Ja.
Wenn die Eltern irgendwann mal nicht mehr sind, würdest du dann wieder so eine Nomadenexistenz suchen?
Ich glaube, ich sehe mich in Zukunft oder uns eher als Teilzeitnomaden. Ganz aufgeben kann ich es auf keinen Fall. Ich habe auch so innerlich das Gefühl, ich bin noch gar nicht so richtig damit fertig. Also man musste so mitten im Prozess damit ein bisschen aufhören durch die Eltern. Von daher habe ich da so ein bisschen unfinished business, wie man sagen kann, mit dem Thema. Aber ich glaube, wir wollen irgendwann auch irgendwie ein bisschen sesshaft werden. Aber vielleicht schaffen wir es, das wäre die luxuriöseste Variante, irgendwie irgendwo was zu haben, wo man sesshaft werden kann und immer noch den Van zu behalten und gelegentlich unterwegs zu sein und die Arbeit dann luxuriöserweise auch mitzunehmen und nicht eben nur einen Urlaub zu machen, sondern unterwegs auch weiterhin Geld verdienen zu können. Ja.
Die Reise mit deinen Eltern an die Algarve, mit dem Buch Alzheimer Arschloch Algarve, also mit diesem Kraftausdruck Arschloch, über den wir schon geredet haben vorhin, der ja auch heißt, dass das natürlich auch eine schwierige Geschichte ist, wenn man 5 Tage runterfährt mit dem Auto, natürlich in sozialverträglichen Etappen und die Eltern nicht mehr so fit sind. Emotionen haben auf der Reise eine große Rolle gespielt, gerade bei deiner Alzheimer-erkrankten Mutter. Was würdest du da so ganz in den Vordergrund stellen?
Also der erste Moment oder die erste Emotion, für mich die schönste und wichtigste, an die ich am meisten denke, war eher so ihr Glücksgefühl tatsächlich, als sie dann am Atlantik stand mit meinem Vater und wir dann alle wirklich realisiert haben, wir sind jetzt am Meer. Aber um zu diesem Glücksmoment zu kommen, hat es natürlich auch ein paar Tiefpunkte bedarf. Also es war schon ein bisschen Arbeit. Und sie war ganz oft sehr verloren. Also das war sie ja selbst zu Hause im eigenen Haus. Und dann so viele Ortswechsel. Und also ich glaube, für einen Alzheimer-erkrankten Menschen, gerade am Anfang, wenn man noch so ein bisschen man selbst ist, aber auch schon die erkrankte Person und in diesem diffusen Zwischenzustand, dann sind übermäßig viele Informationen sind somit das Schlimmste, was einem passieren kann. Die kann man einfach nicht verarbeiten. Und diese Reise waren ja quasi neue Informationen am Fließband sozusagen. Neue Orte, neue Eindrücke, ständig an irgendwelchen Raststätten gehalten, andere Hotels, andere Menschen. Es gab dann so ein paar schöne Running Gags, dass sie immer an jeder Raststätte immer jemanden gesehen hat, den sie kennt, egal in welchem Land. Ach, die kenne ich. Das war irgendwie auch schön und lustig. Und es gab ihr dann scheinbar auch irgendwie so ein paar vertraute Gefühle. Aber sie ist während der Fahrt, hat sie wirklich sich dann so reingesteigert in dieses, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin, bis hin zu diesem Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ja. Also so haben diese Eindrücke sich gesteigert in ihr. Aber sie war zu keinem Zeitpunkt so überfordert, dass sie nicht mehr wollte oder umdrehen wollte. Sie hat irgendwie gespürt, dass mein Vater und ich das wollen, auch wenn mein Vater auch ganz schön viel Sitzfleisch gebraucht hat, im wahrsten Sinne, um das durchzuziehen, auch mit einer ramponierten Hüfte und all seinen Wehwehchen. Aber sie hat irgendwie gespürt, wir wollen das, und dann hat sie irgendwie wirklich vertraut, auch wenn es ihr faktisch unter Informationen irgendwie schwer gefallen ist, ist sie einfach mit, sie hat sich an uns dran gehängt und ist mitgekommen.
Du hast beschrieben im Buch, wie deine Mutter ständig ihre diversen Schmuckstücke gezählt hat, ob sie noch alle da sind. Das waren sie dann offenbar auch, aber irgendwann war die Handtasche plötzlich weg. Und das ist natürlich für jeden eigentlich eine Katastrophe, wenn die Handtasche plötzlich weg ist, für deine Mutter mit der Alzheimer-Erkrankung, aber nochmal auf diversen Ebenen anders. Wie würdest du das beschreiben?
Die Handtasche hatte bei ihr auch so ein bisschen ein höheres Symbol, einen höheren Stellenwert, glaube ich, als eine Handtasche normalerweise. Die ist immer wichtig, weil in der Regel hat man da ja Portemonnaie, Schlüssel und alle wichtigen Dinge drin. Das war bei ihr gar nicht mehr so der Fall. Also sie hatte da eher immer skurrile Sachen drin. Da konnte mal die Fernbedienung drin sein, da konnte mal ein Kamm drin sein. Ich habe auch schon mal eine Scheibe Salami drin gefunden. Also, aber irgendwie war diese Handtasche, weil sie ihr ganzes Leben eine hatte, was Vertrautes, ihr Wichtiges. Und sie hat die auch gar nicht mehr so klassisch umgehängt, sondern sie hat die oft vor der Brust mit beiden Händen so gehalten. Also das war irgendwas, an das sie sich fast geklammert hat, kann man sagen. Kann man jetzt selbst gar nicht so nachvollziehen, aber irgendwie hat diese Tasche ihr dann auch wieder so ein bisschen Halt gegeben. Die war ihr einfach wichtig. Und als die Tasche dann weg war, da waren wir dann aber schon in Portugal, das hat schon einen stärkeren Tiefpunkt in ihr ausgelöst. Also da hat sie dann auch viel geweint und war verzweifelt und hat zum ersten Mal dann auch sowas gesagt wie, ich will nach Hause. Fast wie so ein Kind. Ne? Sie hat sich so weinend in die Couch gefallen und hat gesagt, sie will nach Hause. Zum Glück hat Steffi, meine Frau, die Tasche dann gefunden. Wir haben echt lange gesucht und dann im Grunde lag die Lösung wirklich direkt neben ihr unterm Kissen auf der Couch, wo man dann einfach gar nicht gucken würde, weil es zu simpel wäre, als wir haben Gott weiß wo gedacht, wo die Tasche verloren ging. Aber im Grunde saß meine Mutter direkt neben dem Problem. Also die Tasche hat sie irgendwie unters Kissen gelegt auf der Couch.
Dieses Buch ist ja die Geschichte deines Trips mit deinen Eltern nach Portugal. Das Buch ist aber sozusagen in der Nebenfunktion auch ein enorm sinnliches Buch über Portugal. Oder? Habe ich so den Eindruck gehabt. Was für ein schönes Land. Also fast so ein Land, wenn man noch nicht da war, muss man unbedingt mal hin.
Also wenn das mitgeschwungen ist, schön. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, ich habe mich auch ein bisschen in das Land wirklich verliebt. Und vielleicht war das echt so eine kleine Ode an Portugal. Ja. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich meine Eltern damit hinnehmen wollte. Es ist wirklich schön, landschaftlich schön, kulturell schön, die Menschen sind super nett. Und aber das ist
interessant. Du hast absichtlich das Essen weggelassen. Einer der Höhepunkte des Buchs war für mich, als ihr in einem Restaurant saßt, wo du schon öfter warst und ihr habt als Vorspeise, was wie gegrillte Blutwurst gegessen oder was war das genau? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber du weißt es sicher.
Genau, das ist so eine Ja, ich glaube, da kann man sich am besten was drunter vorstellen, wenn man es einfach Blutwurst nennt, aber es ist so eine portugiesische Variante. Und die gerade in dem Restaurant wird die so perfekt angebraten und mit roten Zwiebeln und ein paar Gewürzen simpel, aber dadurch, dass es so simpel ist, dann irgendwie extrem genial zubereitet. Und das habe ich da schon sehr oft gegessen. Und ja, das Essen gehörte auch zu den Momenten, wo ich mir immer gedacht habe, das würde ich schon gerne mal mit meinen Eltern teilen. Und
haben die das so auch wahrnehmen können? Also ich weiß nicht, wie sich möglicherweise die geschmacklichen Präferenzen, also was das Essen betrifft, bei Alzheimer-erkrankten Personen möglicherweise verändern? Können die das genießen? Haben die da Geschmacksnerven für?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat bei meiner Mutter auch viel gewechselt. Zu dem Zeitpunkt auf der Reise war dieses, wie sie mit Essen umgeht und wie sie Geschmack genießen kann, das war fast noch einigermaßen normal, wie sie es bei ihr vorher auch war. Also meine Eltern konnten das Essen da genießen. Meine Mutter konnte sicher, vielleicht hat auch das Alzheimer da geholfen, sogar überwinden, Riesengarnelen zu essen. Das betitelt sie ja sonst immer irgendwie eher so als Monster aus der Tiefe und Monster aus dem Meer. Und sie wollte ja auch im Himmelswillen nichts mit Augen essen, das sie anguckt auf dem Teller und so weiter. Aber das ist ein schöner Nebeneffekt von Alzheimer, den ich ganz oft festgestellt habe, ist, es kann auch so ein bisschen Befreiung sein. Also man vergisst auch einige Sorgen und Ängste und Stigmata, die man vorher vielleicht hatte und einen eingeschränkt haben, die verschwinden eben auch mit. Genauso wie Erinnerungen verschwinden auch, ich nenne es jetzt einfach mal Blockaden. Und dann hat sie da auch wirklich alles an portugiesischem Meeresgetier mit uns gegessen und genossen. Also das war schön und ja, sie konnte das. Es gab aber auch andere Phasen. Es gab eine schwerere Phase nach dem Urlaub, wo sie lange gar nichts mehr gegessen hat. Das war dann auch in die andere Richtung kritisch und mittlerweile hat sie, glaube ich, den gesündesten und entspanntesten Appetit ihres Lebens. Also sie kann ein Stück Fleischwurst genießen und 2 Minuten später ein großes Stück Torte und danach von mir aus nochmal ein Wiener Würstchen. Also Essen ist für sie wirklich ein Genuss.
Ich höre öfter von Alzheimer-erkrankten Menschen, dass die gerne ordentlich reinhauen und da einen großen Genuss dran haben. Vielleicht mit das Einzige, was noch bleibt. Wir wissen es nicht genau, man kann ja schlecht reinschauen. Bei der Reise war deine Mutter dabei, an Alzheimer erkrankt, dein Vater geistig fit, aber auch schon natürlich alt und nicht mehr der körperlich Fitteste unter der Sonne. Und Hund Tobi, diese Sendung wird auch gefilmt und gezeigt in der ARD Mediathek. Das heißt, wir müssen Tobi sehen, der ist mit bei der Aufzeichnung im Studio dabei. Hol ihn mal kurz auf den Studio, ruhig den Kopfhörer absetzen und hol ihn mal kurz auf den Studiotisch, dass wir Tobi auf jeden Fall sehen können, der natürlich, weil es dein Hund ist, unverzichtbar war bei der Reise. So, er lässt sich, ja. Der sieht gar nicht so schwer aus. Da ist Tobi. Da kommt Tobi ins Bild. Sehr schön. Und er hatte durchaus natürlich auch bei der Reise eine Funktion.
Der hatte auf jeden Fall eine Funktion. Ich zieh mal den Kopf auf. Tobi, eigentlich darfst du ja nicht auf den Tisch, aber hier ist ja auch kein Essen. Also er war wirklich genauso, wie es jetzt wahrscheinlich ist oder für uns, für mich und meine Frau in den letzten 3 Jahren in ganz vielen Lebensabschnitten wirklich so ein kleiner Therapiehund. Und er saß ja oder lag in seinem Bettchen angeschnallt hinten auf der Rückbank im Auto neben meiner Mutter, die hat hinten gesessen. Ja, das ist ein Mikrofon, Tobi.
Jetzt kommt er wieder zurück zu Steffi, ja, jetzt kommt die er ist auch zurück. Da.
Ja. Und sie hat ihn halt immer gegrault. Ich habe das im Rückspiegel und so weiter beobachtet. Sie hat ihn viel gegrault und das hat ihr auch viel gegeben. Es gab auch Momente, also Tobi ist ihr wirklich extrem ins Herz gegangen. Es gab auch Momente.
Ich habe keine Ahnung, wie die Rasse heißt.
Er hat keine Rasse.
Achso, ist so alles drin quasi. Sieht am ehesten aus wie ein Dackel, ein Cocker Spaniel, keine Ahnung.
Ist wahrscheinlich mit drin. Ja.
Okay.
Wir nennen ihn immer so ein bisschen portugiesische Street Art. Also wir haben ihn da aus einem Heim, aus einem Heim mitgenommen. Und er war extrem essentiell auf der Reise für mich. Also ich habe dann auch immer so ein bisschen, es hat sich ein Ritual entwickelt, dass ich abends, mein Vater war meistens so K.O., der ist direkt ins Bett, wenn wir im Hotel angekommen sind. Und meine Mutter und ich haben dann noch eine kleine Tobi-Runde gedreht und haben so ein bisschen versucht, den Tag zu reflektieren, wie es halt irgendwie möglich war. Und hatten dann einfach immer noch mal so einen kleinen Moment für uns. Das war schön, also auch an tollen Orten, einmal in Salamanca, eine tolle Stadt in Spanien, dann da durch den Stadtpark laufen und da hat so das kulturelle Leben einfach stattgefunden, wie es immer stattfindet und dann zu denken, jetzt bin ich hier gerade mit meiner Alzheimer-kranken Mutter und laufe mit dem Hund, das war schon skurril, aber deswegen auch so schön und so lohnend, also ja, das hat Freude bereitet. Tobi, ich lass dich wieder runter.
Genau. Tobi kommt wieder zur Gattin Steffi, die mit im Studio ist, auf Tobi aufpasst. Das Ernsthafte an der Alzheimer-Erkrankung, über die ja natürlich bei der Reise auch viel geredet wird, ist, dass sie irgendwann anfängt und man eigentlich als Angehöriger im Nachhinein gar nicht so genau weiß, wann sie anfängt. Das ist ja ein schleichender Prozess. Wie hast du es erlebt?
Das ist tatsächlich ein Punkt, über den ich nach wie vor extrem viel nachdenke, weil man zum einen sich so ein bisschen in dem Vorwurf wiederfindet, hätte man vielleicht früher reagieren sollen, hatte man nicht schon viel früher die ersten Anzeichen auf dem Tisch und hätte früher zum Neurologen gehen sollen.
Mit der Frage, hätte es was gebracht?
Mittlerweile ist, also wie gesagt, das ist jetzt auch schon die ersten Anzeichen und ja, wir müssten mal zum Arzt, das ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Ich glaube, die Medizin hat da tatsächlich irgendwie schon ein paar Schritte gemacht, dass in frühen Stadien besser geholfen werden kann, aber ja, also ja, der Vorwurf ist auch eigentlich nutzlos, der hilft keinem, aber man macht ihn sich automatisch. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, hatte meine Mutter schon viel länger mit Alzheimer zu tun. Die Dosierung und die Nuancen, in denen sich das gezeigt hat, waren vielleicht kleiner und versteckter. Aber jetzt weiß ich auch viel mehr über die Krankheit als früher. Und ich denke, dass sie da schon wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre vielleicht irgendwie schon so ganz schleichend die ersten Anzeichen hatte in ihrem Verhalten. Dass sie ganz plötzlich kein Auto mehr fahren wollte. Irgendwann hat sie auch gesagt, sie hat keine Lust mehr zu kochen, wo ich mir dann aber dachte, ja klar, du hast dein ganzes Leben gekocht, immer für uns. Ne? Und völlig zu Recht, irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Ne? Das habe ich aber nicht als eine mögliche Alzheimer-Aspekt gesehen. Aber jetzt habe ich danach dann auch nochmal mit ihr drüber geredet und es war schon so, dass es ihr zu kompliziert wurde. Also dieser ganze Aufwand, Zutaten, Gewürze, alles platzieren, alles richtig nutzen, hat sie überfordert. Also
Was würdest du aus der eigenen Geschichte mit deiner Mutter lernen? Oder was würdest du an Erkenntnissen mitgeben an andere Menschen, die betroffen sind, eben beispielsweise auch mit alten Eltern, die dann irgendwann abbauen, wo man auch nicht so genau weiß, ist das jetzt normales Abbauen, dass sie geistig nachlassen, vielleicht ein bisschen schusselig werden, dass sie körperlich nachlassen? Wo würdest du sagen, fängt möglicherweise so eine ziemlich genaue Erkennbarkeit einer Krankheit wie Alzheimer an? Ist natürlich jetzt aus Laiensicht schwer zu sagen, aber was würdest du da an Anhaltspunkten sehen?
Also spätestens, wenn dann so diese ganz klassischen, typischen Sachen aufkommen, dass eben ganz, ganz klare Dinge aus dem Alltag vergessen werden. Das ist manchmal, das können Personen sein, das können Termine, die man vielleicht einen Tag vorher besprochen hat und die am nächsten Tag nicht mehr präsent sind. Das können Orte sein. Ich habe mit meiner Mutter in irgendeinem Gespräch mal, ich habe in Mainz-Finden am Leinhof so ein kleines Büro gemietet, schon seit Jahren, das kennt sie auch, das weiß sie auch, da war sie auch schon. Und dann hat sie mich irgendwann mal angerufen, ich habe gesagt, ja, ich bin noch am Leinhof. Und dann war Stille am Telefon, dann ist sie auch von Wackernheim nur ein paar Minuten entfernt. Und dann merkte ich schon, sie kann damit nichts anfangen, mit dem Begriff Leinhof. Ne? Und da war sie ansonsten im Alltag aber noch völlig funktionsfähig. Aber es sind so diese kleinen, sehr offensichtlichen Dinge, von denen man weiß, dass die Person die weiß. Wenn man merkt, die treten jetzt öfter mal auf, dass die wegfallen, dann sollte man, glaube ich, schon relativ rasch einfach mal einen Termin machen. Mit einem Neurologen oder mit einem Hausarzt und fragen, was der nächstbeste Schritt ist. Und ansonsten sind es oft nur Nuancen. Und ich glaube, das ist ganz schwer, das zu deuten. Ich glaube, Alzheimer kann sich leider wirklich ganz lange einschleichen. Und das macht es auch nochmal so ein bisschen fies.
Du beschreibst, dass in vielen Fällen so eine Alzheimer-Krankung auch gerne mal verschleiert wird, dass die so ein Tabu behaftet ist, dass man damit irgendwie gar nicht groß auffallen will, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, aber ist offenbar so, habe ich auch schon mehrfach gehört, auch selber in der Familie erlebt. Warum ist das so? Was würdest du sagen?
Es ist eine gute Frage. Für andere körperliche Krankheiten schämt man sich ja nicht zwingend so sehr. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen die Kontrolle über seinen Verstand, seine Erinnerungen, sein Denken, seine Möglichkeiten verliert, auch an Gesprächen teilzunehmen, dann hat meine Mutter wortwörtlich in den Anfangsphasen immer selbst von sich behauptet, sie sei dumm oder auf den Kopf gefallen. Und das hat mir dann schon immer sehr, sehr leid getan. Denn dumm war sie nun wirklich nicht. Ist sie auch immer noch nicht. Sie ist halt eben schlau, nur mit Alzheimer.
Ja.
Aber ich glaube, da sind viele Leute schambehaftet, wenn sie merken, sie können einfach Gesprächen nicht mehr folgen, haben nicht mehr die Informationen parat, die sie gerne hätten, um an einem Gespräch aktiv teilzunehmen. Und das fühlt sich dann wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen wie Dummheit an, obwohl es das natürlich gar nicht ist. Und es ist eben eine Krankheit, die nach außen auch so wahrnehmbar ist. Und ich glaube, dass die schlimmste Phase ist die, die ich eben schon mal angesprochen hatte, wenn die Person noch so ein bisschen sie selbst ist, aber auch schon fast zur Hälfte eben diese an Alzheimer erkrankte Person, dieses immer hin und her. Manchmal kann die Person stundenlang über den Tag ganz normal sein und dann fällt es eben doch wieder ein paar Stunden lang stark auf, dass da Alzheimer ist. Und dann fangen die Menschen an, es zu überspielen zu wollen. Da gibt es so ein paar Taktiken. Bei meiner Mutter war es dann oft die Taktik, am Tisch mit Besuch einfach gar nicht mehr zu reden und nur zu lächeln und zu nicken und zu gucken, immer möglichst nichts falsch zu machen.
Hat sie es strategisch absichtlich gemacht?
Ja, sicher. Okay. Weil indem, dass sie nicht redet, schließt sie eben dieses Potenzial aus. Es könnte ja völliger Blödsinn bei rauskommen oder was Falsches. Also lieber gar nicht mehr reden, aber so mit Nicken und Lächeln und so einem ganz strengen Sitzen irgendwie dem Gespräch lauschen und anwesend sein. Aber eben, ja, also man spürt der Person dann an, wenn man sie lange kennt, so wie ich eben meine Mutter kenne, dass sie da gerade die Alzheimer-Krankheit irgendwie kompensiert und eben ja, versucht, nicht damit aufzufallen.
Du beschreibst die Alzheimer-Erkrankung deiner Mutter als die schlimmste und aber auch die schönste Lebenserfahrung. Das Schlimmste ist ja wunderbar nachvollziehbar, wenn ein Mensch sozusagen irgendwie geistig ja, verfällt. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Wo ist das Schöne?
Das Schöne, da muss ich jetzt, sie wird es mir verzeihen, ein bisschen persönlich werden bei meiner Mutter, aber sie hatte so ein paar dunkle Wolken über sich hängen, so ihr ganzes Leben lang oder viele Jahre, die sie auch im Leben so ein bisschen eingeschränkt haben. Also ich nenne es jetzt einfach mal ein paar mentale Probleme, die sich mit dem Alzheimer eben auch in Luft auflösen können.
Also wurde entspannter.
Sie ist entspannter, befreiter als jemals zuvor. Ich sag's jetzt einfach mal. Also vorgestern, glaube ich, hat sie sich, weil die Sonne so schön geschienen hat, einfach im Grunde nackt ausgezogen, hat sich da im Pflegeheim auf die Terrasse gesetzt und die Sonne genossen und hatte einfach scheinbar einen der schönsten Momente ihres Lebens. Und der hätte früher so nicht stattgefunden. Und sie ist in vielen Dingen viel befreiter. Früher wollte sie nicht gerne fotografiert werden. Wenn ich heute mein Handy raushole, dann weiß sie ja mittlerweile, Handy gleich Foto. Und dann sagt sie, machst du ein Foto? Und dann sage ich, ja. Und dann fängt sie an zu posieren, vielleicht ein bisschen zu tanzen, macht irgendeinen Jux. Und das wäre früher undenkbar gewesen. Und dieser schöne Aspekt im Alzheimer ist, dass sie irgendwie nochmal ganz anders auflebt und ich dadurch auch die Chance habe, sie nochmal ganz anders kennenzulernen.
Unter anderem hat sie ihre Englischkenntnisse, ihre Verborgene, wieder ausgepackt. Wunderbar eigentlich. Hast du öfter mal die Erfahrung gemacht, dass so ganz verborgene Dinge dann plötzlich wieder aufploppen?
Ja, sie hat auch ein bisschen wieder mehr gesungen als früher. Also sie konnte dann auch tatsächlich noch irgendwelche Songtexte von Liedern, die sie ganz früher wahrscheinlich sehr oft gehört hat, weil die Repetition und fast was so eine Art Ritual war früher, das ist dann auch mit Alzheimer oft noch abrufbar. Und diese Sachen sind wieder so ein bisschen aufgetaucht. Also singen und tanzen und so viel Lachen habe ich sie eine Zeit lang auch gar nicht gesehen wie in den letzten 2-3 Jahren. Und das ist dann wirklich schön. Also sie hat auch schwere Tage, ganz schwere manchmal natürlich, das gehört dazu. Aber wenn sie einen guten Tag hat, dann ist es einer der besten Tage, die ich bei ihr so jemals irgendwie gesehen habe. Also dann macht sie ihre Witze. Auch ihr Humor ist ja nach wie vor ungebrochen. Also das ist ein bisschen so das Gallien in der römischen Besetzung, habe ich es, glaube ich, mal genannt. Also ihr Humor funktioniert. Also Alzheimer nimmt alles, jetzt zuletzt auch unsere Namen und so weiter. Aber sie kann situativ witzig reagieren, dass auch immer das Pflegeteam verblüfft ist und auch gerne mit ihr dann Quatsch macht. Also das ist schön. Und das sind die schönen Aspekte an Alzheimer. Sie lebt nochmal irgendwie auf in gewissen Bereichen, in anderen nicht mehr, aber ist schön.
Und wenn man diese Reise an die Algarve, die du mit deinen Eltern gemacht hast, nochmal Revue passieren lässt und so eine Art Abschlussbilanz in ganz kurzer Form macht, würdest du sagen, deine Mutter hat auf jeden Fall diese Reise genossen? Bist du dir da sicher?
Mit sicher lehne ich mich vielleicht einen Ticken zu weit aus dem Fenster, aber ich bin mir schon sehr sicher. Doch, ich glaube schon. Also es ist schwer, mit ihr über die Reise zu reden. Also jetzt sowieso. Jetzt ist die Reise ja schon knapp 3 Jahre her. Aber selbst 1-2 Monate nach der Reise war die Reise im Grunde schon leider wieder vergessen. Daraus habe ich, glaube ich, im Buch auch angedeutet, so ein bisschen diese Idee abgeleitet oder dieses Gefühl, dass es gar nicht eine Reise für ihren Kopf war, sondern eher so für ihr Herz und für ihre emotionalen Erinnerungen. Und ich glaube, da ist die Reise schon noch irgendwie da. Wir gucken auch gerne gemeinsam das Fotobuch an, das wir von der Reise gemacht haben für die beiden. Und dann, ich weiß gar nicht, ob sie dann merkt, dass sie sich dabei anguckt. Irgendwie schon. Man zeigt dann auch, guck mal, das bist du da am Strand, an den Klippen. Und dann ist sie schon begeistert. Dann sagt sie, oh, cool. Aber sie wüsste jetzt nicht wirklich von sich aus, dass das wirklich passiert ist. Zumindest nicht rational. Aber ich denke, irgendwo emotional im Herzen wird die Reise schon auch da sein, ja.
Schönes Schlusswort. Alzheimer, Arschloch, Algarve, das Buch über die Reise von Werbetexter Oliver Kneipp mit seinen beiden Eltern an die Algarve und ein besonderer Blick auf die Alzheimer-Krankheit. Thema in dieser Sendung SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, danke, dass du da warst. Danke, dass du Gast warst. Und zum Schluss greife ich in den Geschenke-Rucksack.
Oh, wow.
Und ich sage das ganz ohne Häme, weil meine Eltern selber an Alzheimer und Demenz auch verstorben sind. Und die Frage ist ja immer, wie erblich ist das? Steht mir so ein Schicksal bevor? Steht dir so ein Schicksal bevor? Weiß man nicht ganz genau. Und die Empfehlung ist ja immer, alles tun, was irgendwie hilft, das Gehirn in Trab zu halten, Rätsel lösen, Klavier spielen, sozusagen die Hirnhälften miteinander ausspielen und sich vielleicht auch ein bisschen Wellness gönnen aller Art. Dafür, ich weiß nicht, das kennst du hier,
oh ja,
diese Kopfmassage mit Rosenquarz, so eine Art Kopfkrauler, passt wunderbar für deine lockigen Haare. Ob es was hilft gegen die Gene, die du möglicherweise in dir trägst, weiß ich nicht. Aber angenehm ist es auf jeden Fall, sich damit über den Kopf zu fahren. Du kannst es ja einmal kurz mal in der Kamera irgendwie mal ausprobieren, wie es geht, ohne Kopfhörer. Dann kann man zumindest mal sehen im Video in der ARD-Mediathek, wie es läuft. Ist eine herrliche Geschichte. Mhm. Ich kriege ihn nicht mehr aus dem Studio raus.
Großartig.
Oliver Kneipp, vielen Dank. Alles Gute für dich und natürlich auch für deine Familie.
Vielen Dank. Schönen Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.